Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 125 des Freelancer-Podcast. Heute wieder, ihr kennt's, auch aus den letzten Wochen, wieder mit einem Gast. Nasiba war es bei mir. Moin Nasiba.
Hallo Yannick, ich grüße dich.
Hi, magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen?
Ja, ich bin Nasiba Swar. Ich bin Multimedia-Redakteurin, Wissenschaftsjournalistin und wohne in Köln.
Das war kurz und knackig. Wie so ein, ich nenne es immer Elevator-Pitch. Ist das vielleicht, das kommt ja so aus dem Startup-Bereich, dass man so schnell drauf haben muss, was man macht und wer man ist. Aber finde ich gut. Das bringt es sehr schnell auf den Punkt.
Ich kann das ausweiten, wenn du möchtest.
Ja, also gerne, wenn du sagst, das muss auf jeden Fall noch ergänzt werden. Ansonsten können wir aber auch gerne schon mal so ein bisschen darüber sprechen, was du eigentlich in deiner Arbeit so machst. Vielleicht ist das eine gute Überleitung.
Ja, gut. Kann ich gerne sagen. Also ich bin, ich würde sagen, Spezialistin für komplizierte Themen. Mhm. Schwere Dinge leicht erklärt. Das ist so mein Credo. Und ich versuche eine Brücke zwischen Wissenschaft und Zuhörer, Zuschauer, Leser zu schaffen. Eigentlich in allem, was ich tue. Ich mache Mapsen und Filme fürs Fernsehen. Ich mache Online-Auftritte für Verbände, Unternehmen, Vereine. Ich mache Texte oder Infografiken. Und die haben aber immer das Credo, dass entweder ein kompliziertes Thema zugrunde liegt, was irgendwie aufgearbeitet werden muss, was irgendwie schwierig zu fassen ist, weil es wissenschaftlich ist oder weil es neu ist oder weil es sehr kleinteilig ist oder eine schwer zu erreichende Zielgruppe. Also Leute, die vielleicht einfach schnell wegschalten oder die schwer zu packen sind, das sind so, ist so der Obertenor von dem, was ich mache. Und das mache ich, wie gesagt, für TV und online seit also für TV seit jetzt 20 Jahren.
Wow.
Ja, voll lange. Und online jetzt so seit 3-4 Jahren etwa. Ja.
Aber nicht schon immer selbstständig, oder? Also es gab eine Zeit, wo du wahrscheinlich auch angestellt gearbeitet hast.
Es gab diese Phasen, wo ich angestellt gearbeitet habe.
Die dunklen Tage.
auch das würde ich gar nicht sagen.
Quatsch.
Eigentlich genau, ich habe, muss ich sagen, immer total Glück mit meinen Jobs gehabt, ob angestellt oder als Freiberufler. Toi, musste irgendwie nie bei irgendjemandem Blöden arbeiten, sondern es waren alles Traumjobs. Und selbstständig bin ich jetzt seit, so etwa 2 Jahren wieder selbstständig. Ich war nach Beendigung meines Studiums, habe ich mich für eigentlich direkt selbstständig gemacht, weil ich dachte, ich hatte eine Idee, hatte Bock, was zu machen. Mhm. Nämlich eine Rechercheagentur, also auch damals schon das Anliegen, wissenschaftliche Inhalte aufzuarbeiten. Und das habe ich gemacht für Unis oder andere Wissenschaftler, aber auch für Unternehmen. Und bin da quasi abgeworben worden in eine Anstellung. Und dann ist es so ein bisschen von Anstellung zu Anstellung geplätschert. Habe mir dann immer rausgesucht, wo ich gerade arbeiten will und habe mich aber dann entschieden, als ich wieder die nächste Herausforderung suchte, dass es da keine passende Anstellung für gibt, also mache ich mich selbstständig. Ja.
Und das nicht war schlecht.
Das ist jetzt etwa 2 Jahre her.
Also du, der Grund, dass du dann gesagt hast, jetzt möchte ich es mit der Selbstständigkeit nochmal wieder aufnehmen, war, dass du dich in deinem Angestelltenverhältnis so ein bisschen an einem Punkt gesehen hast, wo du sagst, da geht es für mich nicht mehr weiter fachlich oder von der Position, oder hast du einfach gesagt, ich möchte jetzt nochmal die Herausforderung haben?
Eine Kombination aus allem tatsächlich. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe immer Glück gehabt, noch gerade mein letzter Job war eigentlich mein Traumjob, oder ist es, ich habe Kinderfernsehen gemacht. Und es war aber trotzdem, es war eine kleinere Firma oder mittelgroße Firma, und dann war man irgendwann an einem Punkt, man hat so die Formate gemacht gehabt, es gab wenig Aussicht, ich sag mal mittelfristig auf einen Positionswechsel, auf ein neues Format, auf vielleicht auch, was ich gern machen wollte, stärker online arbeiten. Mich hatte da schon so ein bisschen das angefixt, also nicht nur Sachen für online zu machen, sondern auch stärker unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten.
Ja.
Und das konnte mir diese Firma zu dem Zeitpunkt nicht bieten. So, unabhängig von, davon, dass alles andere toll war. Aber das war, habe ich so in mir gemerkt, ah, ich irgendwie habe ich da Bock drauf, ich will das mehr und habe dann mich entschieden, das in der selbstständigen Arbeit zu tun. Und da habe ich mitgenommen, immer noch dieses Kerngebiet des Kinderfernsehens, was ich mache, also Infoformate für Kinder. Das mache ich nach wie vor, aber eben als Freelancer und habe jetzt aber die Möglichkeit, zusätzlich viel online zu machen und viel auch für Unternehmen oder Verbände zu arbeiten, für unterschiedliche Produktionsfirmen und die Flexibilität zu haben, da zu arbeiten, wo ich gerade bin und wann ich das möchte.
Ist das was, was du viel nutzt, dieses ortsunabhängige Ding?
Ja, total. Und ich liebe das. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe da am Anfang Respekt vor gehabt irgendwie, weil ich doch dann irgendwie die Phase in der Anstellung recht, also verhältnismäßig lange war. Ich war dann, glaube ich, 5, 6 Jahre in der Anstellung vorher. Und dachte so, oh, wie wird das, dich selbst wieder zu organisieren und da so eine Disziplin reinzubekommen, weil die braucht man ja schon. Ne? Man muss ja doch irgendwie arbeiten, ohne dass jemand morgens da steht und sagt, so, das ist dein Stapel, mach das jetzt. Und ich muss sagen, das funktioniert total gut. Ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit, abends um 10 noch mal eine Mail zu schreiben. Ich habe da nicht das Gefühl, oh, das greift jetzt in mein Privatleben ein oder so, ne? Wenn ich merke, oh, das erleichtert mir den morgigen Arbeitstag, dann mache ich das. So. Und andersrum, wenn ich Bock habe, um 15 Uhr Feierabend zu machen, dann mache ich das. Und wenn ich Lust habe, von der Couch einer Freundin in Madrid zu arbeiten, dann mache ich das. Und oder im Garten oder im Park oder auf Papier oder auf dem Handy. So. Und mein Job, Gott sei Dank, ermöglicht das auch. Also das ist total d'accord mit dem, weil ich ja viel kreativ arbeite, ich muss viel denken, ich muss viel Notizen machen oder scribbeln oder irgendwie Sachen im Internet suchen, mal ein Buch lesen. Das kann ich ja von egal wo machen.
Du bist an sich nur aufs Internet angewiesen, ne? Dass du da, wo du bist, einfach ansatzweise vernünftiges Internet hast und ansonsten ist ja kein Limit gesetzt.
Gute Telefonverbindung, weil
Ah
ich
ja.
ja für den, muss man sagen, für den Recherchejob das Internet bietet doch nicht alles. Ne? Man muss relativ oft doch zum Telefonhörer greifen. Und
Echt?
deswegen
Okay.
ja, doch. Also deswegen würde ich sagen, ich brauche genau irgendein Device, wo ich mir Notizen machen kann. Internet, Telefon und einen Stift und Papier. So. Ja, also alles passt in eine Handtasche.
Für dich war es ja dann auch nicht der erste Anlauf. Du hast ja gesagt, du warst schon mal selbstständig. Konntest du daraus ein bisschen was dann auch verdienen für die zweite Selbstständigkeit, die du ja, man muss ja sagen, die erste ist ja nicht gescheitert, sondern du hast dich einfach dafür entschieden, einen Job anzunehmen, der einfach gut gepasst hat. Konntest du daraus ein bisschen was für deine jetzige Selbstständigkeit auch mitnehmen, sodass du nicht ganz grün quasi daran gegangen bist?
Da muss ich mir überlegen. Also, ich habe tatsächlich mein Logo von damals noch mitgenommen.
Okay.
Und auch den grundständigen Namen, also Wissenswert, weil der nach wie vor total gut gepasst hat, für mich so.
Ja.
Und der ist auch einfach so schön entstanden. Ich weiß, dass ich damals mit meinen Unikollegen auf der Zülpicher Straße in Köln in einem abends bis 23 Uhr Open Air gesessen habe, einen kleinen Straßenbiergarten, und da ist der entstanden und an dem hänge ich einfach. So, den habe ich mitgenommen.
Okay, schöne
Und
Anekdote.
ja, einfach, also das waren so die Leute, die ich damals so am besten kannten und die lange wussten, womit ich so ja, an den Start gehen will. Und das, also den Abend, der war so der Grundstock auch für viel Kraft, die mir die ich in dieser Zeit gebraucht habe und eben auch für den Namen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, mitgenommen die Erkenntnis, dass das schon läuft mit der Selbstständigkeit. Also diese vielleicht gewisse Ruhe oder auch Gelassenheit, die man braucht, um auch mal Phasen zu überstehen, wenn 2 Wochen kein Auftrag da ist.
Ja.
Und die Selbstsicherheit zu wissen, das, was ich mache, ist schon gut und das kriege ich schon hin. Und ich kann netzwerken, ich kann Aufträge abschließen, ich kann mich selbst verkaufen. Ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich da gelernt habe.
Das ist nämlich was, was ich mir ganz oft denke, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, komplett von vorne und aber dieses Selbstvertrauen hätte und wüsste, dass bestimmte Dinge einfach gehen und dass man sich da nicht so viel Gedanken drum machen muss, dann würde ich mit einer ganz anderen, ja, Selbstsicherheit rangehen und eine ganz andere, Vorgehensweise, und es wäre alles einfacher und besser wahrscheinlich. Deswegen finde ich es immer interessant, wenn Leute dann ein zweites Mal starten, ob sich das auch ausgewirkt hat darauf, weißt du, dass, ob das auch irgendwie vieles einfacher ging am Anfang und so. Hattest du Kunden schon, als du gestartet bist beim zweiten Mal? Von damals vielleicht noch? Oder hast du da komplett von null wieder angefangen?
Weder noch. Also ich hatte von damals keine Kunden mehr, weil sich natürlich der Kern dessen, was ich mache, sehr verschoben hat. Ne? Ich habe damals Recherche gemacht, wissenschaftliche Recherche, viel für Wissenschaftler und Unis und Unternehmen. Und jetzt mache ich ja Bewegtbild. Ne? Ich mache Filme in einer sehr engen Nische auch. Das heißt, das habe ich nicht mitgenommen, aber ich habe auch nicht von null gestartet, sondern ich habe schon auch mit einem Netzwerk irgendwo gestartet. Und nach diesen Jahren der Berufstätigkeit kennt man ja Produktionsfirmen, Producer, Kameraleute. Und wenn man sich, ich würde mal sagen, auch nicht ganz dumm anstellt, um sich dann auch wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, hey, mich gibt es immer noch und ich bin sogar jetzt
Rundheil.
frei verfügbar. ne? Dann hat das ganz gut funktioniert. Und ja, ne, die Medienwelt ist klein, Köln ist ein Dorf, man kennt sich. Deswegen war das eigentlich so, dass ich relativ gut gestartet bin. Also über meinen Erwartungen, muss ich auch sagen. Toi, toi, toi. Und habe aber auch viel Netzwerkarbeit betrieben. Also ich muss sagen, im ersten halben Jahr waren über 50% meiner Arbeit Netzwerkarbeit.
Das höre ich super oft. Also Leute aus diesem Medienbereich in irgendwelchen Bereichen, sei es jetzt Sprechen oder Produktion oder so, das ist immer wieder, was da gesagt wird, wenn es um Kunden geht und gerade die ersten Kunden, das ist immer das Netzwerk, das ist immer die Leute, die man vor allem auch aus seinem Angestelltenverhältnis noch kennt, Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat. Das zeigt ja auch echt, dass man, wenn man sich selbstständig machen will, gut beraten ist, auf jeden Fall vorher, wenn es nicht der absolute Drang ist, dass man jetzt überhaupt nicht nach dem Studium oder sowas ins Angestelltenverhältnis will, dass man vielleicht doch erstmal ein paar Jahre arbeitet, Leute kennenlernt und sich dann aus diesem Netzwerk auch schöpft, weißt du, wenn du dann startest.
Ja, das schon. Aber ich glaube, die Medienwelt ist ja auch sehr darauf ausgelegt, dass viele selbstständig arbeiten. Also der Anteil an Selbstständigen ist ja wahnsinnig hoch, im Vergleich zu anderen Branchen. Und vielleicht ist es deswegen auch für mich nie so ein großer Unterschied gewesen, ob ich angestellt oder selbstständig arbeite. Also beides hat irgendwie Vor- oder Nachteile. Das ist auch, glaube ich, sehr individuell. Mir war es nie so wichtig, dass zum Ende des Monats genau das Geld auf dem Konto ist und ich sicher sein kann, dass ich dann und dann und dann und dann so verplant bin. Das war mir einfach nicht so wichtig. Und ich glaube, so funktioniert das auch in der Medienbranche generell.
Ja, ich meine, Kundenakquise ist halt so individuell, dass man wirklich sagen kann, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht wirklich. Und nicht nur was, selbst wenn du die gleiche Branche hast, muss man sagen, persönlichkeitstechnisch, der eine netzwerkt gerne, der andere schreibt halt gerne lieber Leute direkt an oder macht Kaltakquise, was ich ganz schaudrig finde, wenn Leute, also mehr Power für euch, ne? Also wenn ihr das machen wollt, gerne. Aber ich finde, Leute anrufen und dann so kalt denen irgendwie deine Dienstleistung pitchen, ui, da gehört was zu. Aber musstest du dich aktiv darum kümmern, Kunden zu gewinnen, oder war das für dich etwas, also Netzwerken, wo das einfach natürlich passiert ist? Also du hast dich sowieso vielleicht auf entsprechenden Veranstaltungen getroffen oder warst auf Konferenzen oder hast es irgendwie anderweitig dich zum Mittag getroffen?
Auch da würde ich sagen, es war eine Kombination. Ich habe aus meinem alten Netzwerk so die ersten Aufträge bekommen. Und die Welt ist ja sehr klein, ne? Also Kinderfernsehen, Wissensfernsehen, Vermittlung, das ist so, da gibt es einfach auch gar nicht so viele, würde ich sagen, die das machen. Und also verhältnismäßig. klar, mit denen bin ich einfach in Kontakt wiedergetreten oder geblieben und habe dann aber auch darüber hinaus versucht, mein Netzwerk zu erweitern. Also war ganz viel bei so Start-up-Treffen und in der Szene unterwegs. Ich habe mich bei Frauennetzwerken engagiert und bin dort irgendwie eingetreten oder bin immer noch dort, die auch in der Medienwelt unterwegs sind, ob das Texterinnen sind oder ne, im Digitalbereich. Da gibt es einfach starke Netzwerke. Die Wirtschaftsjunioren, wo ich unterwegs bin. Und das ist zum einen natürlich für mich gut, um mein Netzwerk zu erweitern und dort auch Aufträge zu generieren. Das habe ich auch geschafft darüber. Also darüber sind eben auch weitere Aufträge entstanden. Aber es ist auch eine Form der Kollegialität, muss man sagen. Weil wenn man den Schritt aus einer Firma in die Selbstständigkeit geht, dann fällt ja nicht nur die Art des Arbeitens weg, sondern da fällt ja auch weg, dass man keine Kollegen mehr hat, wenn man Einzelunternehmer ist.
Da sprichst du was an. Das ist auch was, was ich hier im Podcast immer predige quasi. Ich sage, ey Leute, ihr werdet euch wundern, wie einsam es plötzlich wird, wenn man keine Kollegen mehr hat, mit denen man sich austauschen kann und so, ne? Wenn man das,
Ja, und
gerade
es
wenn man
ist
so jemand ist, der das gerne macht.
genau, und das fängt halt einfach bei so bei an mit, wir gehen gemeinsam zum Mittagessen oder
Ja.
man arbeitet gemeinsam an einem Stück oder an einem Projekt. Aber das geht auch bei so kleinen Dingen. Dann sitzt man da und denkt einfach 20 Minuten über ein Wort nach, wo man einfach eine Blockade hat. Und früher hat man über den Schreibtisch geguckt und hat gerufen, ey, sag mir mal kurz ein anderes Wort für XY. Und dann kam halt die Antwort. Oder es kamen fünf Antworten, wenn man im Großraumbüro gesessen hat. So. Und das fehlt. Und das habe ich mir versucht zu schaffen auch. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, wenn wir ein Drehbuch schreiben, oder also ich schreibe ein Drehbuch, dann schicke ich ihr das, ohne dass ich da noch 3 Tage Korrektur gelesen habe, sondern ich schicke ihr die Rohversion, sie guckt drüber, ich kriege das zurück, dann überarbeite ich das und dann geht das raus. Und andersrum genauso.
Ja, perfekt.
Das
Das ist auch
ist
eine schöne Symbiose dann einfach auch,
genau.
ne, wenn mit anderen.
Das spart total Zeit, das spart Nerv. Man hat so ein bisschen ein Backup, gerade in der Anfangszeit, wenn man sich noch unsicher ist, wie geht man mit neuen Kunden um? Oder wenn man das erste Mal vielleicht für einen Verein arbeitet, wo ja nochmal die Strukturen anders sind, auch die Anforderungen an das Produkt. Also, ne, wenn man so sich so langsam an bestimmte Sachen rantastet, dann jemanden zu haben, der so eine zweite Meinung reingibt, egal für was das ist, hilft enorm, nimmt Druck, schenkt Zeit. Und wenn das dann so ein also Miteinander und gegenseitiges Helfen ist, kann ich allen wärmstens empfehlen. Also sucht euch jemanden, der bei euch so ein bisschen eine Ahnung hat, muss auch nicht genau das Gleiche sein, sondern einfach nur euch Feedback geben kann. Und dann macht da so ein ja, Team draus. Es hilft.
Ja, super Tipp. Also kann ich komplett unterschreiben, ist auch nicht nur sozusagen in seinem in der eigenen Leistung, sondern auch außerhalb. Also dass man schaut, dass man vielleicht als Webdesigner auch mit Videoleuten sich austauscht und so, weil ich finde, dass man von anderen Branchen extrem viel lernen kann, wie die Sachen angehen. Die müssen ja gar nicht unbedingt super weit weg sein, sondern das kann ja so nachbarschaftsmäßig, weißt du, Leute, mit denen man sowieso arbeitet, wenn man für Aufträge, für Kundenaufträge arbeitet, die aber nicht die eigene Leistung umfassen. Das finde ich mal cool, weil dann weiß man auch so ein bisschen, was erwarten die von einem, wenn sie mit dir arbeiten, was, wie läuft deren Job eigentlich ab. Das gibt einem nochmal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand.
Ja, und einfach, dass ich selbst, also auch in seiner Selbstständigkeit, in seinem, ich sag immer, ich bin ein Einzelunternehmer, da ein Netzwerk zu schaffen, auf das man irgendwie safe zurückgreifen kann, also auf das man auch vertrauen kann, das ist Gold wert. Also ich bin so froh, dass ich mein Netzwerk habe, also irgendwie meine Kameraleute, die ich irgendwie abends anrufen könnte und sagen könnte, immer, ich brauche morgen früh jemanden. Oder irgendwie meinen ganz tollen Zeichner, den ich im Kreis habe. Ne? Wenn da irgendwas wäre, ich wüsste sofort, das ist gar kein Ding. Oder eben meine Texterfreundin, ne? Die auch aus dem redaktionellen Bereich kommt. Das Das hat halt eben ganz viel auch mit Vertrauen zu tun, muss ich sagen, ne? Ich weiß, wenn ich die anrufe, ich weiß, was ich bekomme. Die haben die gleichen Standards wie ich. Ich weiß, dass sie mich in Anführungszeichen nicht über den Tisch ziehen, sondern ich weiß, ne, der Preis ist das Ergebnis. So. Ja. Und ich weiß, dass die im gemeinsamen Arbeiten irgendwie genauso wertschätzend unterwegs sind. Und das ist für mich fast, muss ich sagen, ein selbstgeschaffenes Kollegentum. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht.
Würde ich auch so bezeichnen.
ja, und wie gesagt, das kann ich wärmstens empfehlen, sich das, die so Leute einfach bei sich zu halten und auch zu pflegen. Das hat ganz viel mit Pflege von Beziehungen zu tun.
Auch für einen sozialen Aspekt, ne? Dass man sich selbst nicht nur, also am Wochenende vielleicht oder sowas, sozial ein bisschen, dass man sozial interagiert, nenne ich es mal, sondern auch während der Arbeitszeiten, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man auch im selben Boot sitzt, weil die Freunde vielleicht nicht unbedingt auch nachvollziehen können, was man meint, wenn man von Stress während einer Deadline für einen Kunden und sowas spricht und so. Das kann natürlich man hat ja nicht unbedingt andere Selbstständige im Freundeskreis, ne?
Ja, genau, und auch sich mal auskotzen können. Total wichtig.
Das, genau, super wichtig.
Oder bei Ärger mit einem Kunden, wo man denkt so, bin ich jetzt total falsch? Also sehe ich alles falsch? Einfach mal sagen, hör mal, hier, ich habe folgende Mail bekommen. Spinn ich oder kannst du mir kurz mal deine Meinung dazu sagen? Das ist so, ja, das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie das Leute machen, die das nicht haben. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich die nicht hätte.
Nee, kenne ich voll, dass du liest so eine Mail oder irgendein Anschreiben, was auch immer, und denkst dir so, okay, jetzt muss ich kurz mal andere Leute fragen, bin ich das jetzt hier gerade, der wirklich komplett nicht versteht oder diese Vorgehensweise einfach komplett scheiße findet? Oder ist es einfach der Kunde, der total spinnt? Und das ist halt, da hilft es wirklich sich. Man darf natürlich auch nicht unbedingt jetzt so den engsten Freundeskreis fragen, weil die werden einem vermutlich eher recht geben. Also die sind natürlich ein bisschen biased, aber wenn man Kollegen fragt, finde ich das super.
Ja.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ey, ich kenne diese Situation, ich habe aber keine Leute um mich herum, mit denen ich mich so wie du austauschen kann, auf die ich zurückgreifen kann. Was wäre so ein Tipp, den du denen geben würdest, wie die sich so ein Netzwerk aufbauen können?
Gut, wir sind ja jetzt gerade bei Aufnahme dieses Podcasts noch ein bisschen kontaktbeschränkt.
Limitiert, ja.
Ja. Eigentlich würde ich sagen, geht zu Netzwerktreffen. Da lernt man Leute kennen, die das ein ähnliches Anliegen haben, nämlich Leute kennenzulernen. Das ist schon mal eine gute Basis. Da wird niemand rumturnen, der nicht auch Leute kennenlernen will. Ja. Da merkt man ja auch relativ schnell, ist man irgendwie auf einer Basis. Also ich habe das Glück, dass ich in Köln lebe. Da findet natürlich relativ viel statt. Wenn jemand nicht unbedingt in der Großstadt verhaftet ist, würde ich auch immer sagen, also Facebook, gibt es total viele Gruppen für Selbstständige. Es gibt da auch Online-Treffen für Selbstständige. Das ist ein guter Weg. Ich habe auch auf Fortbildungen schon Leute kennengelernt und darüber irgendwie auch feste Bestandteile in mein Netzwerk geholt. Und wenn es irgendwas Kleines ist, irgendwie so ein Wochenendfortbildung oder so, weil man da ja auch einfach gemeinsame Punkte hat, entweder eine gemeinsame Branche oder Branchenbezug, Expertise, die man erweitert, oder ein gemeinsames Interesse. Und das kann ich schon sehr empfehlen. Und ich kann empfehlen, auch mal in der Generation über uns anzuklopfen, also sowas wie Onkel und Tanten tatsächlich. Manchmal versteckt sich da ja jemand, der keine Ahnung, was im Beruf schon geleistet hat, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Das hilft auch. Oder ich habe hier einen Nachbar, der hat eine riesige Karriere irgendwie hinter sich und hat in mega großen, vielen großen Firmen als Interimsmanager auch gearbeitet. Und das ist wertvoll als Austausch. Also so ein bisschen mal die Ohren offen halten, was machen die Leute eigentlich? Ne? Also auch immer im Umkreis. Das sind nicht nur Tante Gerda, die immer den tollen Apfelkuchen backt, sondern die hat vielleicht auch das und das gemacht.
Ja, finde ich spannend, dass man, ich meine, das hat ja zwei gute Aspekte. Man unterhält sich mit diesen Menschen wieder mehr und das ist ja auch so eine Generationssache, dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich die Generationen ein wenig entfremden aktuell. Und andererseits kann man natürlich, wie du sagst, auch sehr gute Business-Ratschläge daraus bekommen. Finde ich gut. Und vielleicht für diese Veranstaltung nochmal ergänzend, bei Meetup.com kann man ja so sehr einfach, in Köln ist das ja auch wahrscheinlich sehr frequentiert genutzt, Veranstaltungen abends finden, die dann auch meistens kostenlos sind. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, gerade kein Budget hat für so ein Netzwerkevent oder so. Es gibt ja so Sachen, wo man dann irgendwie, hier in Hamburg gibt es das Gründerpokern zum Beispiel und so, da kannst du dann halt einen Abend pokern und dabei Leute kennenlernen. Solche Sachen sind natürlich bezahlt und ne, da gibt es dann noch Essen und so. Bei Meetup.com gibt es dann meistens so Sachen, wo man halt, wo es einen Vortrag gibt und das ist alles for free. Manche Leute gehen da nur wegen dem Freibier hin. Das müsst ihr dann versuchen. Die seht ihr aber dann, weil die meistens auch nur beim Bier rumstehen. Also könnt ihr das dann da so rumnavigieren. Aber ja, Meetup.com ist cool. Nutzt du das auch?
Das nutze ich tatsächlich nicht. Also ich bin in Köln hier irgendwie rund um den Startplatz. Das Startup Breakfast, was glaube ich von Webclone ausgetragen wird, das ist also auch
Ja.
eine Community, die ich ganz empfehlen kann.
Ja, ich meine, es gibt so viel in Hamburg, in Köln, in Berlin und so. Da
Genau.
ist, wenn ihr nahe dieser Städte wohnt, dann habt ihr auf jeden Fall keine Ausrede, nicht
Ja,
auf so einem.
genau. Also da muss man sich einfach einmal so ein bisschen umhören, was es gibt. Und ich würde außerhalb dieser Startup-Szene würde ich immer noch mal gucken, was für Wirtschafts- oder Unternehmensverbände gibt es als zweiten Block. Da weiß die IHK oft was. Da sind auch oft online gelistet, also welche sozusagen offiziellen Netzwerke in der Stadt ja, existieren.
Ja.
Startup ist das eine, dann diese Unternehmensnetzwerke ist das andere. Und dann würde ich halt als drittes immer noch mal online gucken, ob das nun über Facebook ist oder ob das andere Netzwerke sind, die branchenspezifisch sind. Das wären so für mich die drei Wege, was zu finden und zu suchen.
Dann nach Corona wieder voller Meetup-Ansturm. Im Moment ist ja auch viel online, ne? Über Zoom und so gibt es dann so Online-Konferenzen. Ist natürlich der Netzwerkaspekt eher mäßig. Es sei denn, die Veranstalter haben da irgendeine coole Idee, dass man sich dann in so Einzelanrufe begibt danach und so irgendwie sowas.
Ja, obwohl, ich meine, es geht auch, ne? Also es ist nicht ideal, aber ich denke, man muss immer aus allem das Beste machen.
Klar.
Und lieber das als gar nichts. So.
Das stimmt. Aber Facebook-Gruppen auch vielleicht, das nochmal so als, dass man sich da mal vorstellt, das machen ja viele gar nicht aus Schüchternheit oder so, dass sie sich gar nicht vorstellen, aber viel mitlesen. Diese so Vorstellungsposts in Facebook-Gruppen, man würde sich wundern, was man da alles an Zuschriften bekommt von Leuten. Das auch
Ja.
nochmal vielleicht.
Ja, absolut.
Nasiba, ich würde gerne noch ein bisschen aus deinem Alltag erfahren, weil du ja etwas sehr Spannendes machst, etwas sehr Wichtiges, wie ich finde. Gerade in dieser Zeit, ne, postfaktische Zeiten oder wie man das nennt. Jetzt ist ja viel Unsicherheit überall, was ist richtig, was ist falsch, was ist wissenschaftlich fundiert, was nicht. Und diese Dinge auch einfach aufzubereiten, damit es auch jemand versteht, der keinen wissenschaftlichen Background hat und so, finde ich sehr wichtig. Kannst du ein bisschen erzählen, wie, was vielleicht so Kunden sind von dir? Oder du hast ja schon auch gesagt, du hast fürs Kinderfernsehen was gemacht, dann wahrscheinlich Kika oder so ist es dann, ne? Also.
Genau, ARD, WDR, Kika und TV, also ZDF TV, das sind so ich sag mal, da, wo es ausgestrahlt wird, also nicht unbedingt die Direktauftraggeber, aber für die wir dann produzieren. Und ja, genau, das ist so die
Und wie
Welt.
läuft sowas ab? Du kriegst so einen Auftrag und du fängst dann erstmal an, zu diesem Thema zu recherchieren.
Total unterschiedlich. Also es kommt wirklich, also es sind Welten dazwischen.
Okay.
Es gibt ganz verschiedene, ich sag mal, Arten, wie es dazu kommt. Also wenn ich was fürs Fernsehen mache, dann ist das ja ganz oft schon in ein Format gepresst. Ne? Also wird irgendeine Sendung, für die dann ein Thema aufgearbeitet wird. Und ich habe das große Glück, dass ich viele meiner Matzen, so heißt es ja dann, also Einspielfilme, von Anfang bis Ende betreuen darf. Also dann kann ich wirklich, manchmal steht schon eine Fragestellung, also sowas wie, was habe ich letztens gemacht, wie, also rund um Drawbot zum Beispiel, war das für eine Kindersendung, ne? Also eine Frage rund um den Drawbot und dann war das schon so, ne? Das ist das, was wir irgendwie erklären müssen, wie das funktioniert, denken die irgendwas aus. Und dann kann man da Geschichten spinnen. Also gerade fürs Kinderfernsehen, deswegen liebe ich das so, kann man einfach die dollsten Sachen sich ausdenken. Ne? Also Szenerien, man kann ganze Welten erschaffen, man kann irgendwie Ritter über eine Burgmauer schießen, wenn man das will, oder den Moderator in crazy Kostüme stecken. Und das wäre dann so der nächste Schritt. Also ich überlege mir, wie kann ich das, was da faktisch hintersteht, auch unterhaltsam präsentieren. Es geht nicht nur um die Fragestellung, sondern es muss ja auch irgendwie da ankommen. Und Kinder sind unbarmherzig.
Das stimmt.
Zahl schalten die aus. Wenn du die nicht innerhalb der ersten, ich würde sagen, 3 Sekunden hast, sind die weg. So, das heißt, du musst die sofort packen. Und du kannst dir nicht die krasseste Erklärung ausdenken, die vielleicht total faktisch korrekt ist und auch gut erklärt, wenn du die nicht auf einem anderen, irgendwie auf einem anderen, an einer anderen Ebene noch bekommst. Das muss sie nämlich interessieren. Es muss irgendwas sein, was die packt. Und das ist dann oft was Lustiges oder was Spannendes oder ein cooler Ort zu Beginn. Also das heißt, das ist immer im Doppelpack. Ne? Was erkläre ich und wie vermittle ich das, dass es ankommt? Und dann denke ich mir was aus und dann geht das im Kinderfernsehen über oft sehr viele Abnahmeschleifen. Ne?
Oh ja,
Also
das glaube ich.
muss das Wording, muss
Ja.
passen, das muss political correct natürlich sein. Das muss in die Länge des Formats passen. Das darf nicht auch schon mal so da gewesen sein. Also, ne, da gibt es irgendwie viele Absprachen, was aber auch wichtig ist, weil das macht das Kinderfernsehen in Deutschland auch in meinen Augen so hochwertig. Ne? Also, ich finde immer so, man darf viel also ob man über GEMA schimpft oder nicht, keine Ahnung. Ich finde, wenn man Kinderfernsehen sieht, weiß man, wofür man es zahlt. So. Also
Absolut.
einfach tolle Kollegen und Kolleginnen, die da am Start sind. So, und dann habe ich ein fertiges Drehbuch und dann mache ich die Regie am Set und dann in der Regel auch die Schnittbetreuung. Dass ich wirklich von der Entwicklung über das Buch, den Dreh und den Schnitt so das Baby in der Hand habe. Und das ist eine ganz dankbare Aufgabe. Also oft in Fernsehproduktionen ist man ja nur so teilweise dabei, da macht man nur den Schnitt oder nur das Buch oder nur den Dreh und gibt das aus der Hand. Und das hat aber schon auch seine Wichtigkeit, eben weil man ja irgendwie versucht, alles zu überblicken und das so korrekt wie möglich zu gestalten, dass gerade bei diesen Formaten man wirklich so den Blick drauf behält. Und das begleitet. Genau. Und so würde ich das also eigentlich auch machen, wenn ich andere Formen von Bewegtbild mache, also außerhalb des Fernsehens, ob ich jetzt zum Beispiel ein Erklärstück oder ein Erklärfilm für ein Unternehmen mache oder für einen Verband, dann ist das eine ähnliche Herangehensweise. Weil nicht nur Kinder wollen unterhalten werden, sondern natürlich auch Erwachsene. So, und nicht ohne Grund hat Kinderfernsehen wahnsinnige hohe Anteile an erwachsenen Zuschauern. Das ist etwas, was ganz natürlich im Menschen liegt, dass man ja, um Informationen abzuspeichern im Gehirn, irgendeinen Anknüpfungspunkt braucht. Also ich bin der Überzeugung, das Gehirn kann ja nicht, also oder es ist viel schwerer, eine Information abzuspeichern, wenn man überhaupt gar keinen Anknüpfungspunkt hat. Also nicht irgendwie so, ah, das ist so ähnlich wie das. Oder, oh, jetzt musste ich lachen, weil. Oder, oh, das ist spannend. So, es muss ja mit einer Emotion oder mit einem vorhandenen Wissen irgendwie verknüpft werden. Und das gilt deswegen für andere Formate grundsätzlich auch. Ich glaube, dass das bei Kindern kann man sich zum einen mehr austoben noch und man muss es vielleicht noch ein bisschen überspitzen, also da noch mehr Wert drauf legen. Aber grundsätzlich gilt das für Erwachsene genauso. Und
Man
deswegen
muss
würde
die
ich.
Sachen auch nicht so nüchtern und sachlich erklären, ne? Man kann schon mehr ausschweifen und so und mehr bildlich auch veranschaulichen.
Bei Kindern? Ja, das schon. Obwohl man da natürlich auch einfach nicht zu lang werden darf. Ne? Also, ne, also bis zu einem gewissen Grad ausschweifen, ja, aber ne, das geht dann wieder eher bei Erwachsenen. Oder sowas wie Fremdworte. Bei Kindern einfach keine Fremdworte. Punkt.
Nee, klar.
Das ist eine andere Sprache. Und bei Erwachsenen, die gucken sich ja zum Beispiel auch, also die hören sich ja zum Beispiel auch sowas an, wie wir jetzt machen. Das würde sich ja ein Kind nicht anhören. Ne? Er würde denken, was wollen die? Überhaupt, ne? Da wird erst ab Minute 20 wird's interessant oder so. Wobei halt ein Erwachsener sieht vielleicht irgendwie die Überschrift und denkt so, ah ja, das gucke ich mir mal die nächste halbe Stunde an. Weil da auf andere Form Interesse, in anderer Form Interesse geweckt wird. Das heißt, ich würde das ja so ein bisschen nochmal differenzieren. Aber grundsätzlich sind das die gleichen, ja, es ist jetzt die gleiche Vorgehensweise. Und wenn das halt nicht Bewegtbild ist, dann verändert sich der Prozess, dann geht man eben nicht auf Dreh oder nicht auf Schnitt, hat man dann eben andere Formen der Postproduktion, aber auch da bleibt es gleich. Ich muss gucken, was ist Kern des Themas, was ist das, was ich transportieren möchte inhaltlich und wie verpacke ich das.
Wie lange bist du für so einen Kunden, für ein Projekt beschäftigt? Es gibt wahrscheinlich wieder große Unterschiede, aber was sind so, wie lange kann sowas gehen?
Das kann gehen von einem Tag, wenn es irgendwie eine kurze Beschreibung zu irgendetwas ist, oder ein Umtexten oder so, bis zu 3, 4 Monaten, wenn ich zum Beispiel ich habe zum Beispiel für den Kika, also im Auftrag für den Kika, Matzen letztes Jahr gemacht, 8 Stück. Da war ich schon einfach insgesamt, ne, von den ersten Gesprächen bis dann zur Abnahme, 3 Monate unterwegs.
Krass.
Das ist so die Spannweite. Ja, also wo man zwischendurch natürlich auch nochmal Zeit für was anderes hat. Ne? Das ist jetzt nicht 3 Monate nur das. Aber so läuft das. Und ich würde da schon sagen, dass man auch, selbst wenn man nur so einen Film macht, also so einen Unternehmensfilm oder ein etwas, wo man ein neues Produkt erklärt oder so. Oder ein Erklärstück zu einer neuen Software zum Beispiel. Selbst da braucht man ja allein für den Prozess, ich würde sagen, schon so 6 Wochen. Die sind ja nicht Vollzeit belegt, aber die braucht es, um sich zu entwickeln, also bis man eine Idee entwickelt hat, bis man das mit dem Kunden, also bis man verstanden hat, was man machen soll, so. Weil nur weil ich Wissenschaftsjournalistin bin, heißt es ja nicht, dass ich das direkt verstehe, was ich da erzählen soll, sondern ich muss mir die Sachen auch irgendwie aneignen und ich muss die Leute fragen, die mehr Ahnung davon haben als ich. So, und bis man alles irgendwie verstanden hat. Und da muss man sich überlegen, okay, ich habe jetzt das verstanden, jetzt muss ich das reduzieren in meinem Kopf, ne? Also, weil alles, was ich jetzt irgendwie darüber weiß, muss ja der letztendliche Empfänger des Erklärstückes nicht wissen, sondern der muss ja nur das Allerwichtigste wissen. Also reduzieren, ganz wichtiger Posten. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich der wichtigste. Im Prozess. Wie geht es leichter? Und dann muss man ja das mit demjenigen, für den man das macht, nochmal Rücksprache halten. Ist das so auch wirklich korrekt, wenn ich das so sage? Oder ist es zu einfach erklärt? Dann muss er damit zufrieden sein. Da muss man mit dem Grafiker überlegen, okay, jetzt habe ich eine Idee, wie soll das am Ende grafisch aussehen, wenn es zum Beispiel ein grafisches Erklärstück ist? Und das dauert. Dieses Hin und Her dauert einfach.
Hast du das Gefühl, dass es in der Recherche einfacher geworden ist für dich, an Informationen zu kommen, wenn du jetzt auch komplexere Dinge recherchierst und dann Quellen prüfen musst und so? Oder keine Tendenz oder ist es schwieriger geworden?
Also meinst du einfacher geworden, weil man jetzt online arbeitet oder?
Genau.
Ich glaube, das habe ich immer schon gemacht. Also war
Also es
das?
ist halt mehr Informationen da, weißt du, wir haben inzwischen so einen Überfluss an Quellen und
Ja.
Dingen. Da ist also die Frage, hat sich da irgendwas geändert für dich?
Ich glaube nicht. Also ich bin Nein, ich glaube nicht tatsächlich, sondern ich habe das Handwerk gelernt. Also ich bin ja von Haus aus tatsächlich Biologin. Also ich habe Biologie studiert und ich habe aber auch eine Medienwissenschaft studiert. So. Und ich habe schon gelernt, mit so Primärquellen auch umzugehen. Und das ist auch das, was ich versuche, dass das meine Arbeitsgrundlage ist. Für bestimmte Sachen reicht es natürlich, sich irgendwie im Internet querzulesen und zu gucken, okay, das und das und das, das passt. Wenn es einfach oberflächlich sein soll oder auch, wenn das jetzt irgendwie was, also es soll nicht abwertend sein, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein physikalisches Experiment für Kinder ist, das ist ja jetzt nichts mega Kompliziertes, sondern das
Nee.
habe ich im besten Fall im Studium schon mal gelernt, ne? Dann gucke ich mir noch mal an, wie kann das irgendwie aktuell aussehen, ne? Gibt es da irgendwelche neuen Infos zu? Und dann schreibe ich das runter. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man was wirklich Komplexeres sich aneignet, dann geht einfach nichts über Primärquellen. Und dann hilft Google nur bis zu einem bestimmten Grad. Ne? Also im Internet, ich weiß, Ranga Yogeshwar hat das, glaube ich, mal gesagt, im Internet sind nur 30% des Wissens vertreten überhaupt. Und die anderen 70% liegen woanders. So. Und das muss man dann eben auch sich irgendwie, muss man mit einbinden in seine Recherche. Ob das wirklich ein Buch ist, also ich habe hier tatsächlich noch Lexika im Schrank stehen. Fachlexika im naturwissenschaftlichen Bereich. Es ist oft schneller, da reinzuschlagen, als es im Internet mir rauszusuchen. Weil da sind dann auch direkt die passenden Bilder dabei und so, ne? Das passt. Und wie gesagt, der Telefonhörer. Ich telefoniere dann Experten ab und frage die. Das habe ich zum Beispiel gehabt. Da habe ich mal was zum schwarzen Loch gemacht. Ja, ich weiß aus meinem Studium so ungefähr, was das ist, ne? Irgendwie aus meinen Physikkursen. Aber ich kann das also nicht so, dass ich das erklären könnte. Ich finde immer nur, man kann immer nur was erklären, wenn man es selbst verstanden hat.
Das
So.
stimmt.
Und das ist eben dieser erste Schritt. Ich muss verstehen, worüber ich schreibe oder worüber ich einen Film mache. Sonst muss ich nicht anfangen. Und da frage ich Leute. Zwar die, die es besser wissen als ich.
Das ist eine noble Herangehensweise. Das sollten viel mehr Leute tun. Dann lernen wir auch im Internet eine bessere Kultur, was Fakten angeht.
Ja, ich glaube, dass das der einfach beste Weg ist. Und die sind ja, also gerade Wissenschaftler sind oft dankbar, wenn man sie fragt. Weil die lieber wollen, dass jemand nachfragt, als dass man eben nicht nachfragt. Und da habe ich, glaube ich, so einfach ein bisschen den Bonus, dass ich, ja, dadurch, dass ich weiß, wie man so als Wissenschaftler arbeitet oder das selbst auch mal gemacht habe, habe ich oft einen leichten Zugang zu denen. Ich glaube, das ist einfach so mein persönlicher Bonus aus meinem Werdegang, dass ich mit denen irgendwie oft schnell auf einer Ebene sprechen kann. Und dann läuft das total gut und dann sind die auch, dann nehmen sich die auch Zeit dafür. Dann lesen die teilweise wirklich die Sachen auch einfach so gegen. Also ohne, dass man denen die bezahlen muss oder die darum betteln muss, sondern man fragt dann, ja, und wenn ich das jetzt fertig geschrieben habe, könnten Sie vielleicht nochmal drüber gucken? Und dann sagen die, ja klar. Und dann hat man das einen Tag später von einer super Fachstelle irgendwie abgesegnet, wieder. Und das ist, und auch das ist Gold wert, gerade im Wissenschaftsjournalismus, lasst euch das irgendwo absegnen, ne? Faselt nicht in der Gegend rum.
Da hat man ja auch irgendwann seine Kontakte dann, ne? Du kennst dann die Wissenschaftler in verschiedenen Bereichen und weißt, man kennt sich vielleicht aus diversen Projekten schon und du weißt einfach, wo du anfragen kannst.
Das weiß ich gar nicht, sondern ich würde, eigentlich gucke ich immer wieder fachspezifisch neu. Also außer ich habe wirklich jetzt was zum genau dem gleichen,
Genau das meine ich.
ja, genau, das kommt aber selten vor, würde ich sagen, sondern es ist schon
Okay.
so, meistens versucht man ja was Neues zu machen irgendwie im Fernsehen oder hier nochmal irgendwas zu toppen. Das heißt, es sind schon oft sehr unterschiedliche Themen und damit auch unterschiedliche Experten, die man anfragen muss. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel für, ich sag mal, für eine Firma mache, die ein neues Softwareprodukt auf den Markt bringt, das heißt ja, dass ich mit diesem Softwareentwickler dann sprechen muss. Oder mit dem Product-Owner oder wie auch immer der dann heißt, der da Ahnung hat. Und so ist es doch eigentlich sehr vielfältig, mit wem man spricht. Ja.
Ja, also wie gesagt, sehr wichtige Arbeit. Und ich finde auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist extrem wichtig. Also wenn ich mir überlege, dass man so Kinder, also diese ganzen Formate, Kindernachrichten, was es da früher gab, Willi will's wissen und diese ganzen Formate in die private Hand geben würde und sagen würde, hey, macht mal. Und es ist keine Instanz, die da nochmal drüber schaut und so. Hätte ich ein ungutes Gefühl bei. Weil man weiß ja auch nicht, ich meine, du kannst Leute so frühkindlich so sehr prägen, was da dann eventuell noch für Dinge reinfließen. Ich meine, klar, das ist auch öffentlich-rechtlich nicht 100% frei davon, dass da vielleicht spezielle Einflüsse reingehen und Meinung und so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich das so cool finden würde, wenn das jetzt vom Privatfernsehen kommen würde. Also gibt es natürlich auch Formate, ne? Aber ich glaube, so ein, was gibt es da, Super RTL und so, dass die machen nicht so bildende Formate. Also, zumindest habe ich das da noch nicht gesehen.
Also ich würde schon sagen, die gibt es da auch und die sind teilweise wirklich auch sehr gut gemacht. Mhm. Es ist aber natürlich, der entscheidende Faktor ist, dass öffentlich-rechtlich einen Bildungsauftrag hat. Das heißt, die werden dafür bezahlt, genau das zu machen. Hm. Und das ist auch nicht komplett unabhängig von Quote, aber das tut einer Kindersendung nicht weh, wenn da irgendwie mal nur 50.000 Leute zugucken. Da wird niemand aufschreien, sondern dann ist das einfach so. Oder generell, wenn man sagt, es ist vielleicht ein Format, was nicht an der Samstagabendshow quotenmäßig rankommt. Das ist egal, weil es hat nämlich einen Bildungsauftrag. Oder erfüllt den Bildungsauftrag. Und das ist, finde ich, der ganz entscheidende Faktor. Und ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, dass das wirklich in diesem Bereich, gerade des Kinderfernsehens, Leute sitzen, die da mit sehr viel Herzblut dran sind und mit einem hohen Anspruch an das, was sie machen. Weil sie wissen, für wen sie es machen. Hm. Und diese Qualität, die wird, glaube ich, auch wahrgenommen in Deutschland. Also wenn man irgendwo anruft und sagt, hallo, ich recherchiere gerade für die Sendung mit der Maus. Ja. Ah ja, was wollen Sie denn? Wir sind immer da. Wir geben Ihnen, was Sie wollen. So, weil, ganz ehrlich, die Maus hat Standards gesetzt. Ne? So, ja. Das ist einfach, das hat auch was mit Vertrauen zu tun, dann vom Zuschauer an dieses Format. Und das ist eben, glaube ich, bei anderen Kinderformaten auch so. Ne? Man vertraut denen und das muss man als derjenige oder diejenige, die dafür arbeitet, im Hinterkopf haben. Man hat das Vertrauen des Zuschauers und das muss man schätzen. Und dafür arbeitet man, dass das erhalten bleibt.
Ja, als Eltern ist es ja auch wirklich ein Vertrauen, was man dann diesem Sender oder dieser Sendung in dem Fall ausspricht, wenn man sagt, ich lasse mein Kind dieses Format sehen, weil du natürlich auch willst, dass da entsprechend vernünftig Dinge vermittelt werden, dass da nichts drin ist, was jetzt irgendwie, was weiß ich, gut, beim Öffentlich-Rechtlichen ist, muss man da eh keine Angst haben, so aktuell zumindest, aber dass da jetzt nichts drin ist, wo du sagst, oh, das muss jetzt aber nicht sein, dass mein Kind sowas als in seinen Wertepool mit aufnimmt oder so. Insofern ist das schon eine sensible Sache und du sagtest ja auch, es gibt recht viele Abnahmestellen, die dann nochmal auch deine Arbeit abnehmen. Dauert das lange, bis sowas dann im Fernsehen läuft?
Auch da kommt es total drauf an. Ne? Also, es gibt oder Kindersendungen, die laufen ja fast tagesaktuell, sowas wie Logo. Mhm. Das ist ja eine aktuelle Nachrichtensendung. Und das geht ja super schnell. Und es gibt Formate, die auf lange Hand geplant werden. Also wo Matzen teilweise ein halbes Jahr oder 7, 8 Monate im Voraus geplant werden und produziert werden. Deswegen ist da, würde ich sagen, beim Fernsehen ist das immer relativ, wie schnell es ist. Wenn es schnell gehen muss, geht's schnell.
Schön. Ja gut, bei Logo klar, ne? Da bringt es nichts, wenn du dann 3 Tage Abnahmezeit hast, dann hast du da auch nichts gewonnen.
Genau, aber man merkt schon, dass es einfach, ich würde sagen, immer mindestens eine Abnahmeschleife mehr ist als bei anderen Sachen. Hm. Das würde ich schon sagen, ne? Und das ist auch gut so.
Ja, finde ich auch. Nassiba, ich habe eigentlich nur noch eine Frage an dich, nämlich die Frage, die ich jedem Gast stelle zum Ende des Podcasts. Und zwar, was dein ultimativer Tipp ist, wenn du jetzt denkst, okay, hier hören jetzt ganz viele Freelancer zu und die möchten von dir dein geballtes Wissen auf einen Tipp reduziert haben. Was wäre so, ich meine, das ist ja eigentlich deine Spezialität, dass du viel Wissen nimmst und daraus eine sehr einfache Sache machst. Was ist dein Tipp? Ja, genau.
Also was ich so, ich würde sagen, auch in meinem Netzwerk, da gibt es einen Ratschlag, den ich weitergebe, und zwar sagt Nein. Mhm. Müsst lernen, Nein zu sagen, weil nur darüber definiert ihr euren Wert. Viele sagen immer ja, dieses selbst und ständig und immer ja zum Kunden, das stimmt. Ne? Wir müssen unseren Auftrag erfüllen und dazu gehört es eben auch, den Kunden irgendwo glücklich zu machen oder das bestmögliche Produkt abzuliefern in diesem, unter den Umständen. Aber es gibt eben eine Grenze. Und das ist bei jedem persönlich. Und da muss man Nein sagen. Und da darf man auch keine Furcht vorhaben. Weil das ist, wie ich eben sagte, das definiert den Wert. Damit sagt man ganz klar bis hierhin und nicht weiter. Entweder gar nicht weiter oder wenn es weitergeht, kostet es mehr. So. Und das muss man lernen. Und da darf man, und ich habe die Erfahrung gemacht, das wird wertschätzend aufgenommen. Weil das ist eine ehrliche Kommunikation. Da weiß auch der andere, woran er ist. Und mir ist noch nie deswegen jemand abgesprungen. Sondern im Gegenteil. Ich habe dadurch, glaube ich, auch enge Kundenbeziehungen aufgebaut. Weil ich immer gesagt habe, das und das und das ist drin und ab hier nicht mehr. Oder, ja, das haben wir so besprochen, aber hier ist nein. Das mache ich einfach nicht mehr. Ob das etwas ist, was ich grundsätzlich nicht machen möchte, weil es halt gegen meinen Wertestandard ist oder weil es etwas ist, was unterbezahlt ist.
Man wundert sich manchmal, was das bewirkt, wenn man Nein sagt oder vielleicht auch ein bisschen, manchmal gibt es einfach Probleme im Auftrag oder mit dem Kunden oder Unstimmigkeiten, nenne ich es mal, und man setzt sich dann mal hin und sagt, hier, wir müssen mal reden, ich sehe das so und so und ich finde das nicht gut, und dann wundert man sich manchmal, was das plötzlich bewirkt, also dass es danach plötzlich die Zusammenarbeit ganz anders macht und man sich denkt, warum habe ich das nicht viel früher gemacht?
Genau, es ist auch, das ist eine Form, den eigenen Wert einfach zu definieren. Ja. Und da muss man auch sein Bauchgefühl hören. Und wenn man dann ein blödes Bauchgefühl hat, dann macht es halt nicht. Ne? Irgendwie nach diesem Spruch, if it's not a hell yes, it's a no.
Ja, das ist gerade was Freelancer, die gerade frisch dabei sind, noch oft nicht so drauf haben, weil es natürlich viel Unsicherheit gibt. Und Nein ist ja etwas, was auch immer Selbstbewusstsein, finde ich, verlangt. Oder zumindest ein gewisses Selbstbewusstsein, wo man, damit man Nein sagt, immer so ein bisschen, es ist etwas, was Leute sich manchmal nicht trauen einfach.
Aber das hat auch was, ja, aber das hat, glaube ich, auch was mit hier unserer mitteleuropäischen Kultur zu tun.
Ja.
Und auch einer starken Dienstleistungsorientierung. Das wird in anderen Ländern ganz anders gemacht. Ja. Und da können wir uns vielleicht auch einfach mal eine Scheibe von abschneiden. Und letztendlich ist es, finde ich, auch der Job jedes Freelancers, genau das zu machen. Weil das ist etwas, was früher euer Geschäftsführer für euch gemacht hat. Oder euer Produzent für euch gemacht hat. Zu sagen, hier ist die Grenze, das können wir sonst nicht mehr leisten. Und das müsst ihr halt jetzt selbst für euch machen.
Ja, finde ich einen sehr wertvollen Tipp. Und das ist auch etwas, was gerade ne, bei Leuten, die jetzt gerade frisch starten, überlegt euch gut, wie ihr da mit euren Kunden umgehen wollt, wenn es an diesen Punkt kommt, wo ihr euch nicht so wohl fühlt. Und da ist auch wieder ein anderer Tipp, den du gegeben hast, sehr hilfreich, wenn man Kollegen hat, die man mal fragen kann, ey, wie siehst du das eigentlich? Findest du das gerechtfertigt? Und dann vielleicht auch nochmal sich dadurch ein bisschen Sicherheit holen, Nein zu sagen bei Aspekten, weil man dann merkt so, okay, das scheint nicht etwas zu sein, wie der Kunde mir gerade verkaufen will, was branchenüblich ist oder so. Ich meine, selbst dann kannst du Nein sagen, ne? Aber diese Sicherheit zu verstehen, okay, das ist etwas, was gar nicht so normal ist und wo man einfach mal sagen kann, ist nicht.
Ja, also ich verstehe auch, dass man sich daran rantasten muss, gerade als Neuling. Aber geht da selbstbewusst ran. Ne? Ihr wisst, was ihr könnt. Ihr wisst, was euer Spezialgebiet ist und verkauft euch da nicht, weder unter eurem Wert, was Finanzen angeht, noch unter eurem Wert, was eure Werte angeht.
Ja, absolut. Nasiba, ich danke dir, dass du hier warst und so ausführlich zu deinem Alltag und deinem Job erzählt hast. Wo finden denn meine Hörer dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen? Oder einfach nur Netzwerken vielleicht?
Also sie finden mich auf jeden Fall unter meiner Webseite www.agentur-wissenswert.de und ansonsten über Facebook, Xing, LinkedIn, Instagram. Ich bin da komplett vertreten und werde auch die Daten findet ihr dann unter dem Podcast drunter, wo ihr genau draufklicken müsst.
Genau, ich packe alles in die Shownotes. Dann müsst ihr da einfach nur in die Shownotes gucken und draufklicken und nichts googeln oder so. Vielen Dank nochmal. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut doch gerne mal in unsere Facebook-Community Freelancer-Kooperation und Austausch. Wir haben ja schon ein bisschen über das Netzwerken gesprochen. Da könnt ihr theoretisch Leute finden, mit denen ihr euch austauschen könnt. Wäre natürlich gut, wenn ihr das Ganze dann auch schnell ins Offline bringt, weil das immer ein bisschen nachhaltiger ist so. Aber gerade in Zeiten von Corona ist das natürlich schwieriger. Deswegen vielleicht erstmal da anfangen. Und wenn ihr Slack bevorzugt, dann auch gerne unser Slack-Workspace. Auch der Link ist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.